mit Fabian. Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Meine Eltern, die haben gerade zu Hause den Keller ausgemistet und dabei sind zwei Bücher von mir aufgetaucht. Meine alten Tagebücher von 2003 und von 2005. Da war ich 10 bzw. 12 Jahre alt. Und die Tagebücher, die sind auch wirklich schick verziert mit Glitzer. Das eine hat sogar so ein kleines Vorhängeschloss. Und ich habe mich wirklich total gefreut, mal lesen zu können, was damals so in meinem Leben los war. Das war dann allerdings nur eine kurze Freude. Also das erste Tagebuch hatte genau 3 Einträge, das zweite Tagebuch dann ganze 5. Und die sind auch noch alle sehr, sehr kurz gehalten. Also hier, am 12. September 2003 habe ich zum Beispiel eine Tafel Schokolade aus dem Süßigkeitenschrank meiner Eltern stibitzt. Ja, das sieht man auch noch. Da sind nämlich Schokoladenflecken drauf. Also ich war wirklich immer viel zu faul für Tagebücher. Das wäre ich wahrscheinlich heute auch noch. Aber ich bin mir sicher, bei vielen von euch, da ist es anders. Viele von euch schreiben regelmäßig in ihre Tagebücher. Ihre größten Geheimnisse, ihre Gefühle oder auch einfach nur das, was sie am Tag erlebt haben. Und genau darum geht es jetzt, um Tagebücher. Kakadu-Reporterin Brigitte Jünger hat mit Kindern übers Tagebuchschreiben gesprochen und eine ganze Reihe von berühmten Tagebüchern entdeckt, in denen man heutzutage lesen darf. Liebes Tagebuch, unser Kakadu-Radio-Feature.
26. Januar 1660. Vom Büro zu Milords Wohnung, wo meine Frau ein fürstliches Mahl zubereitet hatte. Eine Schüssel Markknochen, eine Hammelkeule, eine Kalbslende, verschiedenes Geflügel, 3 Hühnchen und 2 Dutzend Lerchen, alle auf einer Platte. Eine große Pastete, eine Ochsenzunge, eine Schale Garnelen und Käse. Mit am Tisch saßen mein Vater, mein Onkel Fenner, seine beiden Söhne, Mr. Pierce, von allen die Ehefrauen und mein Bruder Tom.
Ich schätze, er hat es aufgeschrieben, damit man weiß, was er früher erlebt hat. Also er hat das Essen aufgeschrieben, weil es war halt sein Bruder da und die haben dann halt richtig viel gegessen.
Das ist ja für ihn bestimmt ein besonderes Erlebnis, weil die das ja bestimmt nicht jeden Tag machen.
Wenn dann nachher der Bruder weg wäre, könnte man das lesen und dann wäre man wieder glücklich, wenn man dann weiß, dass man so ein schönes Erlebnis gehabt hat.
März 1660. In aller Frühe aufgestanden und im Haus aufgeräumt. Nachher ein paar graue Reiterstrümpfe, einen Degen sowie Gürtel und Schuhe gekauft. Ich bete zu Gott, mich vor Stolz und Hochmut zu bewahren.
Schöne Erlebnisse und ganz alltägliche. Beobachtungen und Gedanken. Samuel Pepys, vor über 300 Jahren Staatssekretär im englischen Marineamt und Abgeordneter im Parlament, hat sie in seinem Tagebuch verzeichnet. Auf 3100 Seiten hat er 9 Jahre lang alles notiert, was ihm erwähnenswert erschien. Wie für die meisten Tagebuchschreiber begann auch für Samuel Pepys alles mit einem leeren Buch.
Ich hatte mal, als ich noch keinen Computer hatte, auch ein Tagebuch. Das war dann, ich glaube, DIN A5, also halb so groß wie ein normales Blatt. Das war helllila mit einem Teddybär drauf in einem Herzchen. Es hat ein Schloss und die Seiten sind orange.
Also mein Tagebuch ist klein. Es hat ein kleines Schloss an der Öffnung. Also ich habe ein paar Bildchen reingeklebt und die Überschriften verziert.
Man kann da reinmalen oder Fotos reinkleben.
Also ich schreibe auch jetzt nicht so ganz viel. Ich schreibe nur also kurz, also jetzt nicht so eine ganze Seite. Und dann male ich da drüber immer noch ein Bild.
Wenn ich verliebt bin, male ich ein Herz da rein.
Wenn ich wütend bin, dann mache ich also so Krickel-Krackel. Und dann weiß ich immer, dass ich da wütend war.
Wenn ich wütend bin, mache ich einen Blitzen. Und wenn es mir gut geht, dann mache ich ein Smiley hin.
Es gibt gute Tage und schlechte Tage. Dann sind da die mittelprächtigen Tage und die ganz langweiligen. Zum Glück gibt es daneben auch die aufregenden und spannenden Tage. Und am besten die glücklichen Tage. Im Tagebuch ist Platz für alle.
Also ich schreibe nur in mein Tagebuch, wenn ich Zeit dazu habe und Lust dazu habe und wenn was Spannendes passiert ist.
Also ich schreibe da rein, was ich halt am Tag gemacht habe und ob mir das gefallen hat oder nicht.
Ich schreibe in das Tagebuch meine Gefühle rein.
Wenn man in einen verliebt ist, dann schreibt man das auch ins Tagebuch manchmal.
Zum Beispiel, wenn man sauer ist oder so, dann kann man das da auch reinschreiben.
12. Februar 1660. Im Bett ein heftiger Streit mit meiner Frau wegen meiner Ankündigung, den Hund, den ihr Bruder ihr geschenkt hat, aus dem Fenster zu werfen, falls er noch einmal im Haus pinkelt.
Wenn man Streit hat, dann kann man es ja da reinschreiben und dann später weiß man, dass man sich wieder vertragen hat.
Und am nächsten Tag kann man dann da reingucken und sich vielleicht bei demjenigen entschuldigen.
Dann fühlt man sich einfach besser.
Was schwarz auf weiß im Tagebuch steht, daran kann man nicht so einfach vorbeischauen. Wenn man nach ein paar Tagen das Geschriebene nachliest, hat man die Möglichkeit, die ganze Sache noch einmal in Ruhe zu betrachten und vielleicht anders zu beurteilen. Es erinnert einen außerdem daran, dass eine schlimme Sache nicht schlimm bleiben muss.
Zum Beispiel, wenn jetzt so einer so richtig traurig ist und danach guckt er in sein altes Tagebuch, dann stehen da so zum Beispiel Sachen, du musst mutig sein oder sowas, dann kann man da reingucken. Dann ist man nicht mehr so traurig, weil dann weiß man, was passiert ist.
Ja, damit man auch später weiß, zum Beispiel, wenn die Eltern geschimpft haben, dass man dann weiß, dass man es auch wieder gut gemacht hat. Also, dass es nicht für immer so bleibt.
Das Tagebuch kann also ein richtiger Helfer sein. Ihm kann man alles anvertrauen, was man sonst keinem Menschen sagen mag.
Ich werde, hoffe ich, dir alles anvertrauen können, wie ich es noch bei niemandem gekonnt habe. Und ich hoffe, du wirst mir eine große Stütze sein.
Das ist der erste Eintrag, den Anne Frank, ein deutsches Mädchen, das während des Zweiten Weltkrieges in Holland lebte, am 12. Juni 1942 notiert hat.
Also die war Jude und die hat sich versteckt vor Adolf Hitler in einem Haus. Und dann hat sie aufgeschrieben alles, was sie da gemacht hat.
Sonntag, 12. Juli 1942. Ich träume hier so schön, aber die Wirklichkeit ist, dass wir hier sitzen müssen, bis der Krieg vorbei ist. Wir dürfen nie hinausgehen.
Das Tagebuch hat Anne Frank sehr geholfen, die lange Zeit des Eingesperrtseins zu überstehen. In der Enge des Verstecks, in der man mit den anderen Menschen leicht aneinander gerät, konnte sie dem Tagebuch alle ihre Sorgen und Nöte, aber auch die kleinen Freuden anvertrauen. Anne Frank hatte kein Problem damit, ihre Gedanken und Gefühle aufzuschreiben, anstatt sie mit einem vertrauten Menschen zu bereden. Andere empfinden ein Tagebuch dagegen als totes Stück Papier, mit dem sie ganz und gar nicht sprechen können. So lässt Astrid Lindgren in ihrem ersten Buch »Britt-Marie erleichtert ihr Herz« die Hauptfigur sagen:
»Mir liegt es gar nicht, Tagebuch zu führen. Sich nur so einem Buch mit leerem Papier anzuvertrauen, das nicht mal so viel wie ein Ach oder wirklich entgegensetzen kann? Nein, was soll das? Ich will fühlen, dass ich zu einem lebenden Wesen spreche.«
Anne Frank, das jüdische Mädchen im Hinterhausversteck, wollte auch gerne ein persönliches Gespräch führen. Da sie keine Freundin hatte, mit der sie über alles reden konnte, wandte sie beim Schreiben einen Trick an.
»Ich will dieses Tagebuch die Freundin sein lassen.« Und diese Freundin heißt Kitty. Sonntag, 27. September 1942. Liebe Kitty, heute habe ich wieder eine sogenannte Diskussion mit Mutter gehabt. Das Schlimme ist, ich breche immer sofort in Tränen aus. Ich kann es nicht ändern.
Ich schreibe, wenn ich in mein Tagebuch schreibe, schreibe ich immer liebes Tagebuch und dann heute und dann schreibe ich halt, was ich erlebt habe.
Und wenn man keinen zum Reden hat, kann man ja so tun, ob man halt dann mit dem Tagebuch redet.
Dann kann man sich das ja so vorstellen, als wäre das halt ein richtiger Mensch und dann könnte man halt auch richtig mit dem reden.
Ich finde es auch halt gut, weil wenn niemand einem zuhören will, obwohl man es eigentlich jemandem erzählen will, kann man es halt dem Tagebuch erzählen.
Die hat das in der Situation geholfen.
Viele Tagebuchschreiber vertrauen ihrem Buch besonders die ganz starken Gefühle an. Verliebtheit, großen Streit und Auseinandersetzungen oder Not und Bedrängnis.
Wenn man es aufschreibt, geht es nach draußen. Dann fühlt man sich nicht mehr so schlimm, also man denkt nicht mehr so oft daran.
dann hat man das halt los. Dann ist das nicht mehr im Körper, dann denkt man nicht mehr daran, dann ist das halt im Buch drin und dann kann man halt auch wieder fröhlich sein.
Beim Schreiben passiert etwas Wundersames. Das Schwere, das einem auf dem Herzen liegt, ist in dem Moment, in dem es sich in Worte verwandelt, nicht mehr ganz so schwer. So wie das Wort auf dem Papier kann man die ganze Sache ein bisschen von sich weghalten. Gleichzeitig jedoch bewahrt man das Erlebte auf und kann sich daran orientieren. Die spannenden und aufregenden Sachen bleiben lebendig.
Mit man, wenn man vielleicht später reinguckt, Sachen sehen kann, was man so an dem Tag gemacht hat.
Oder vielleicht, wenn man älter ist und so und das als Kind geschrieben hat, dass man Erinnerungen hat an als Kind sein, was man alles gemacht hat.
Im letzten Jahr haben in der Gesamtgrundschule Ernstbergstraße in Köln-Blumenberg mehrere Kinder an einem Tagebuch-Workshop teilgenommen. Sie hatten vorher noch nie Tagebuch geschrieben.
Hier, das war mein allererstes Heft, als ich hier neu war. Und hier habe ich einfach ein Mädchen gemalt in meinem Kopf. Und dann habe ich aus Versehen einen Klecks gemacht mit der Tinte. Dann habe ich so welche Muster da draus gemacht. Und das hier ist jetzt meine Mutter bei einer Hochzeit. Aber so gut konnte ich noch nicht malen, deswegen ist das auch ein bisschen komisch geworden.
Das ist mein Vater, hat Katrin gemalt. Und dann sollte ich dann werden, mein Haus, eine Blume.
Zum Beispiel, wenn ich nicht wusste, was ich schreiben sollte, habe ich einfach geschrieben, ich weiß nicht, was ich schreiben sollte.
Den Mädchen in Blumenberg ist es am Anfang schwer gefallen, Tagebuch zu führen. Was soll bei uns interessant sein, dachten die meisten. Blumenberg ist ein ganz neuer Stadtteil, der erst in den letzten 25 Jahren entstanden ist. Es gibt viele gleichförmige Häuser und wenige Spielmöglichkeiten. Die Kinder sitzen deshalb nach der Schule viel vor dem Fernseher.
Ich komme dann direkt, dann gehe ich auf den Sofa, gucke Fernsehen, spiele Nintendo, gehe ein bisschen schlafen und dann stehe ich wieder auf, dann gehe ich essen und dann gehe ich raus, dann komme ich wieder rein und dann gehe ich schlafen. Und dann hat meine Mutter immer Stress und dann hat sie gesagt, du musst irgendwo hingehen, wo du dich beschäftigst kannst.
So ist Hasal zum Tagebuch-Workshop gekommen und hat dort erfahren, dass es sich lohnt, die nähere Umgebung mal ganz genau anzuschauen und mit Worten, Bildern oder Fotos im Tagebuch festzuhalten.
Wir sind zum Beispiel zu welche Leute gegangen und haben Tiere gezeichnet und haben auch die Schule gezeichnet und sind zum Kiosk gegangen und haben da auch gezeichnet und Fotos gemacht.
Hier waren wir beim Kiosk, hier haben wir alle Sachen gemalt, die hier zu malen sind. Hier habe ich so einen Spielautomaten gemalt und das ist der Hund von Olli, das ist der Geschäftsmann. Und ich habe ihn auch sehr oft gestreichelt, darum habe ich den auch gemalt und der Hund heißt Luna.
Im Tagebuch Natur, Menschen und Umwelt festzuhalten, ein bisschen haben sich die Kinder aus Blumenberg wie Forscher aus früheren Jahrhunderten betätigt, die in ferne Länder gereist sind. Doch solche Reisende gibt es auch heute noch. Der Schweizer Bruno Manser zum Beispiel war in den 1980er Jahren im Regenwald von Malaysia unterwegs und hat seine Erlebnisse in mehreren Tagebüchern festgehalten.
April 1984. Ein Dschungelgewitter prasselt vom nächtlichen Himmel. Kröten und Frösche geben ein Konzert wie Maultrommelklang. Gleich 5 Geckos kleben an Decke und Wänden. Und hin und wieder geben diese kleinen, bräunlichen Äxtlein ein Schnalzen von sich. Bei strömendem Regen wandert ein Hundertfüßler über Stock und Stein. Rötlich glänzen seine Leibringe. Sein Biss soll giftig sein. Lautlos verschwindet er im Laublabyrinth.
Der hat immer zum Erlebnis noch ein Bild hingemalt. Er hatte halt auch Tiere reingemalt.
Ein Affe.
Wir wissen dann, was da passiert und was da gemacht hat und wie dann alles aussieht und welche Tiere es da gibt.
Man kann da sehen, welche Pflanzenarten es da gibt.
Und dass es auch ganz anders ist als hier.
So wie Bruno Manser in seinem Tagebuch eine ganz ferne, fremde Gegend beschrieben hat, so haben die Kinder in Blumenberg ihre nächste Umgebung beschrieben. Das war jedoch nicht einfach nur eine Beschäftigung. Beim Schreiben und Malen haben die Kinder gelernt, die Menschen und Dinge, an denen sie sonst eher achtlos vorbeigelaufen sind, wichtig zu nehmen. Sie merkten, diese ganzen Sachen gehören ja zu meinem Leben dazu. Wie mein Hauseingang aussieht, wer im Kiosk hinter der Theke steht, das ist nicht egal. Und auch meine Gefühle sind nicht gleichgültig.
Also manchmal schreibe ich auch, wie es mir geht. Und manchmal auch male ich einfach was, das mir besser geht. Und ich mache das einfach nur aus Spaß.
Und du? Sind das auch so ganz private Sachen, die du in deinem Tagebuch geschrieben hast?
Ja, sehr sogar. Zum Beispiel, nein, sage ich besser nicht.
Es müssen ja nicht alle wissen, was jetzt mein Geheimnis ist oder so.
Wenn es einer weiß, so erzählt er das meistens weiter. Auch wenn ich in einen verliebt bin, das muss man ja nicht wissen.
Es ist ja ein Geheimnis, also ich schätze, deswegen schreibt man es auch auf und bewahrt es, weil es ja ein Geheimnis ist, dann ist es sicher.
Der Regenwaldforscher wollte seine Beobachtungen nicht für sich behalten. Seine Reisetagebücher sind nicht geheim, sondern waren immer schon für seine Freunde gedacht, die sie später auch in Buchform veröffentlicht haben. Auch andere Tagebücher haben so nach dem Tod ihrer Schreiber den Weg in die Öffentlichkeit gefunden. Handelt es sich dabei um Schriftsteller, Musiker oder Maler, dann erfahren wir daraus einiges über die Entstehung ihrer Werke. Wer ein 350 Jahre altes Tagebuch wie das des Engländers Samuel Pepys liest, macht sogar eine kleine Zeitreise.
Ja, dann weiß man, was die Leute früher so gemacht haben, also im Alltag.
Früher war ja auch alles nicht so wie heute, weil früher gab es ja nicht die Sachen, die es heute auch gibt.
Das könnte man ins Museum tun, weil dann wäre da ja auch anderes Papier und dann der Buchumschlag anders und andere Schriften. Da könnte man das ins Museum stellen.
Das Tagebuch der Anne Frank ist für uns besonders interessant, weil wir dadurch sehr viel über die Not der jüdischen Menschen im Zweiten Weltkrieg erfahren haben. Die Schreiberin vermutet zwar selbst:
20. Juni 1942. Ich denke, dass sich später keiner, weder ich noch ein anderer, für die Herzensergüsse eines 13-jährigen Schulmädchens interessieren wird.
Doch damit liegt sie gründlich falsch. Millionen Menschen haben das Tagebuch gelesen und sind bis heute von den Gedanken und Gefühlen des Mädchens, das dann doch entdeckt und in einem Konzentrationslager ermordet wurde, beeindruckt. Im Normalfall will jemand, der Tagebuch schreibt, allerdings nicht, dass das von anderen gelesen wird.
Die Tutsche hat 7 Hefte voll oder so.
Sie hat aber gesagt, dass sie nicht darüber sprechen will und dann respektiert man das. Sie hat mich vorher gebeten, dass sie nicht sagen braucht.
Also ich verstecke das auch immer, weil wenn meine Mutter aufräumt, die soll das ja nicht lesen.
Ich sichere mein Tagebuch mit einem Schloss und verstecke es dann. Und den Schlüssel tue ich auch woanders hin.
Ich habe kein Schloss da dran, aber ich tue das dann immer unter meinen Schreibtisch. Und dann habe ich da so eine Dose und dann tue ich das da ganz unten rein.
Also bei mir im Zimmer, da gibt es oben so eine Luke. Und da kann man ganz viele Sachen reintun, da verstecke ich das dann immer.
Wenn ein anderer das Tagebuch dann doch mal in die Hände bekommt, dann ist der Ärger groß. Verena ist das einmal passiert. Sie wollte sich nur ein Fußballbuch aus dem Zimmer ihres Bruders holen und erwischte dabei sein Tagebuch.
Ist da voll ausgerastet. Der hat mir das Buch weggenommen und hat gesagt, wenn du das noch einmal machst, dann nehme ich dir auch private Sachen weg. Am meisten schlafe ich ja auch noch mit meinem Kuscheltier. Das habe ich seit meiner Geburt. Dann schlafe ich noch und dann hat er gedroht, mir das wegzunehmen. Dann habe ich das nie wieder gemacht.
Ein Erlebnis ganz anderer Art hatte Katrin Klosterkötter, die den Tagebuch-Workshop in Blumenberg geleitet hat. Sie hat als Kind das Tagebuchversteck ihrer Schwester geknackt und darin gelesen. Aber nicht, um die Schwester bloßzustellen.
Und dann bin ich mit meiner Hand immer in diese Schublade, die hinten eine Öffnung hatte, und habe mit 2 Fingern dieses Tagebuch rausgezogen und wusste dann über meine Schwester Bescheid. Das war natürlich klasse, mal endlich etwas über meine Schwester zu erfahren, wie die sich fühlt. Weil ich als Jüngere bin nur immer, die hat sich lustig gemacht über mich und ich bin nicht ernst genommen worden. Und das war mein größter Wunsch, mit einbezogen zu werden und eine Schwester zu haben, die mir ihre Geheimnisse auch sagt. Und dann hätte ich meine ihr auch sagen können.
Also ich möchte auch nicht, dass es einer liest, aber ich verstecke es jetzt auch nicht so richtig, weil sonst könnte man ja auch denken, dann möchte man es ja unbedingt lesen, wenn man es versteckt und
Ja.
Ich sichere das nicht, weil da sind nur Erlebnisse drin bei mir. Ja, also ich finde das nicht so schlimm, wenn das einer liest.
Beobachtungen und Beschreibungen können genauso interessant sein wie eine einfache Auflistung dessen, was man so alles gemacht hat. Es kommt ganz darauf an, aus welcher Zeit die Aufzeichnungen stammen, welche Weltgegend beschrieben wird oder wie kunstvoll jemand schreibt. Am spannendsten sind natürlich die Geheimnisse. Aber gerade die sollen ja geheim bleiben.
Also wenn man das halt loswerden will, dann kann man das da reinschreiben und man kann sich ja sicher sein, dass das Tagebuch das halt nicht weitersagt. Dann ist man halt sicher, dass das Geheimnis auch ein Geheimnis bleibt.
Das bleibt dann in Erinnerung.
Wenn man erwachsen ist und dann das durchlesen hat, dann weiß man das ja.
Wenn ich jetzt schreibe, was ich erlebt habe und in der Zukunft liest das dann jemand, dann kann er halt wissen, wie es jetzt in der Zeit war.
Liebes Tagebuch, ein Kakadu-Radio-Feature von Brigitte Jünger. Das gesamte Kakadu-Radio-Feature könnt ihr nochmal nachhören im Netz www.kakadu.de. Am Sonntag ist es wieder Zeit für den Erzähl- und Hörspieltag. Ab 7.30 Uhr starten wir mit der Erzählung Die Messis und ab 8.05 Uhr gibt es dann ein Weltraumabenteuer-Hörspiel für euch. Wir lernen Ike und Gua kennen, die ersten beiden Kinder, die 2070 zum Mars fliegen. Die beiden sind alleine in der Rakete mit Kim.
Kim ist mein Name, aber Kim ist auch eine Abkürzung und steht für Künstliche Intelligenzmaschine. K-I-M.
Kim ist also eine künstliche Intelligenz, die Ike und Gua zur Seite steht und vor allem auch das Schiff steuert. Dummerweise hat Kim mitten während des Fluges einen Defekt und lässt sich einfach nicht mehr anschalten.
Jetzt hast du sie kaputt gemacht.
Unsinn. Wir müssen sie nur resetten. Hier, die beiden Knöpfe unter ihren mittleren Zehen. Hast du?
Ja.
3, 2, 1.
Mist.
Ob Ike und Gua es trotzdem zum Mars schaffen, das hört ihr am Sonntag in Nächster Halt Mars, unser brandneues Kakadu-Kinderhörspiel. Hier bei Deutschlandfunk Kultur übernehmen jetzt die Kollegen der Tonart wie immer mit galaktisch guter Musik. Ich bin Fabian und wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Tschüss, bis Sonntag.